Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Barfuß im Morgentau. Deine Zeit zum Durchatmen. Wir sind Miriam Kosemer-Bauer, Mindful Empowerment Coach
und Antonia Waldheim, Business Mentorin. Mit diesem Podcast wollen wir dir eine kleine Auszeit schenken und dir Impulse zum Innehalten geben. Wir teilen mit dir, was uns bewegt, beschäftigt und unterstützt. Schön, dass du da bist, um dir mit uns gemeinsam diese kleine Auszeit zu gönnen.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Barfuß im Morgentau. Ich bin die Antonia und ich freue mich ganz besonders, heute wieder ein Gespräch zu führen, und zwar mit Dieter Graf Neureiter. Dieter hat 2007 nicht nur das traditionelle Mentoring nach Österreich gebracht, sondern leitet seither auch die Mentorenschule Klagenfurt. Aber seine beruflichen Tätigkeiten und Erfahrungen der letzten Jahrzehnte gehen weit darüber hinaus. Er hat sein Unternehmen erfolgreich geführt, begleitet seit 25 Jahren als Consultant Unternehmen und als Mentor Spitzensportler und Spitzensportlerinnen. Und sein Interesse gilt vor allem all den Themen, die uns Menschen ausmachen und uns weiterentwickeln lassen. Ja, und jetzt freue ich mich ganz besonders, dich, lieber Dieter, heute hier begrüßen zu dürfen. Und falls ich noch irgendwas vergessen habe, bitte einfach ergänzen.
Mache ich natürlich gerne. Und hallo Antonia und danke für die Einladung.
Ja, ist schön, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Bitte gerne.
Ja, jetzt schon ganz kurz angekündigt, dass du das Mentoring nach Österreich gebracht hast. Mentoring ist mittlerweile fast so ein bisschen ein inflationär verwendeter Begriff. Und daher vielleicht meine erste Frage: Wie würdest denn du dieses traditionelle Mentoring, von dem wir beide jetzt sprechen, so in 2, 3 Sätzen kurz erklären?
Das traditionelle Mentoring baut eben auf etwas auf, was es in der Geschichte des Menschen immer schon gegeben hat, nämlich generatives Weitergeben von Wissen. Das heißt, wir haben immer in Sippen oder in Dorfgemeinschaften gelebt, aber auch genauso in Handelsverbänden oder Jagdverbänden. Und dort ist immer generativ gelernt worden. Das heißt, die Jüngeren haben von den Älteren gelernt, aber auch die Älteren von den Jüngeren. Das war immer gegenseitig. Und durch das Abhandenkommen des generativen Lernens war eine Notwendigkeit da, eine Methode daraus zu machen, damit dieses Wissen auch weiter so transportiert werden kann.
Das heißt, dadurch, dass wir vor allem jetzt in Kleinfamilien eigentlich aufwachsen, das war wahrscheinlich so dieser Knackpunkt in der Gesellschaft, dass wir dadurch eben dieses Lernen von älteren Generationen.
Ganz genau.
Eigentlich ist es nicht mehr möglich gewesen, das so zu lernen.
Und das ist auch umgekehrt. Also auch die Älteren lernen von den Jüngeren. Ja? Das spüren die Jüngeren auch. Die Älteren, die glauben immer, sie wissen alles und sind nicht bereit, von den Jüngeren zu lernen. Im generativen Lernen war das aber immer ein gegenseitiges Lernen und Befruchten vor allem.
Als du das Mentoring für dich gefunden hast, wie hast du es denn eigentlich gefunden? Und was war so ganz am Anfang diese große Faszination, dass du gesagt hast, da möchte ich weitermachen und mich weiter damit beschäftigen?
Ja, ich glaube, Mentoring kann einen nur faszinieren, wenn man einen Mentor erlebt. Mhm. Und das habe ich Ende der 90er Jahre, habe ich einen betrieblichen Mentor, nennen wir das heute, erlebt, der eben auf einem Unicampus in Amerika, ist es üblich, ja, wo ein junger Lehrer aus Österreich, das ist ein Freund von mir, der mhm. dort unterrichtet hat auf diesem Unicampus, und der hat einen Mentor zur Seite gestellt, der ihn dort quasi ein halbes Jahr in diesen Unibetrieb eingeführt hat. Und wie ich das erlebt habe damals, wie ich ihn besuchen war, habe ich gesagt, das will ich werden.
Sehr spannend. Du hast ja dann auch eben das Mentoring 2007 nach Österreich gebracht. Zuerst für Männer, weil von dem, du hast ja dann den Richard Rohr kennengelernt und von ihm eigentlich so diese, unter Anführungszeichen, Methode oder wie Mentoring eigentlich funktioniert, erfahren.
Wie das traditionelle Mentoring funktioniert, ja.
Und dann hast du daraus das für Frauen weiterentwickelt.
Ganz genau.
Was ist denn so der Unterschied zwischen diesem traditionellen Mentoring für Männer? Wo unterscheidet sich das dann für Frauen, dass das das am Anfang eigentlich auch noch gar nicht gegeben hat? Weil, gut, Richard Rohr war selber ein Mann, da ist natürlich der Zugang ein anderer. Wie sind da so die, genau, was sind so die wesentlichen Unterschiede?
Genau, also der Richard Rohr hat eine Männerbewegung ins Leben gerufen, Anfang der 90er Jahre, und dort habe ich diese Methoden des traditionellen Mentorings kennengelernt und bin mit dem nach Österreich gekommen, wo das, und auch in den deutschsprachigen Rahmen, also Deutschland ist erst 2009 dann nachgezogen, ja? Also da war Österreich so quasi vorangehend, und das hat es eben für Frauen überhaupt nicht gegeben. Gell? Also ohne Richard Rohr hätte es das auch in Österreich nicht gegeben. Ist aus Amerika hergekommen, wir haben das eben erlebt und ich habe das dann dauerhaft weiterbetrieben. Und für Frauen war Brachland, da hat es das überhaupt nicht gegeben. Ja? Und der Unterschied lässt sich am leichtesten durch ein Bild nachvollziehen. Männer und Frauen sind in dieser traditionellen Sichtweise so wie Stecker und Steckdose. Ja, das heißt, damit Ergänzung stattfindet, muss es unterschiedlich sein. Ja, sonst kann sich's nicht ergänzen.
Und gerade diese Unterschiedlichkeit, oder? Haben wir die gesellschaftlich ja tatsächlich in diesen letzten Jahren, haben wir eigentlich versucht, gerade diese Unterschiedlichkeit, die uns ergänzt, eigentlich wettzumachen. Also zu sagen, okay, nein, wir können alle alles und das, was damit an Ergänzung möglich ist, war gar nicht mehr möglich.
Richtig, ja. Also wir sind Stecker, wir wollen heute Steckdose und Stecker zugleich sein.
Ja, und damit besinnen wir uns eigentlich gar nicht so auf das, was uns als im Wesen ausmacht, oder als Männer und Frauen, was schade ist.
Richtig, ja. Und wir können nicht voneinander lernen. Ja. Das ist vor allem das. Gell? Also wenn ich eh alles selber kann,
dann mache ich
auch
mit
ja den anderen nicht mehr.
Ja. Das heißt, im traditionellen Mentoring geht es damit vor allem also nicht nur um diese Wegbegleitung, sondern auch dieses Lernen voneinander und dieses Ergänzende.
Genau.
Jetzt begleitest du seit über 28 Jahren Menschen im Mentoring. Also wenn wir 2007, jetzt haben wir 2025. was hat sich denn, das ist ja schon eine ganz schön lange Zeitspanne und gerade so in den, eben in diesen letzten Jahren oder in diesen letzten Monaten auch, hat sich sehr viel verändert. Also es ist, wir beschreiben ja diese Zeit auch als dicht. Die Veränderungen nehmen extrem zu, auch die technischen Veränderungen. Wir haben alle noch keine Ahnung, was die künstliche Intelligenz, wie schnell die sich weiterentwickelt, wie wir damit. Was hat sich denn bei den Menschen für dich so beobachtbar in dieser Zeit der Begleitung verändert, ja, im Laufe der Zeit? Gibt es da etwas, wo du sagst, ja, das ist einfach so deutlich sichtbar und spürbar, dass es jetzt auch etwas anderes braucht?
Die größte Veränderung besteht einfach darin, dass die Herausforderungen des Lebens verschwunden sind. Das Leben stellt uns heute kaum mehr richtige Herausforderungen oder Probleme, ja? Sondern unsere großen Herausforderungen heute sind eben das, dass wir unsere Träume und Wünsche erfüllen, dass wir möglichst viel erreichen, aber es entstehen keine Herausforderungen, die uns vor Notwendigkeiten stellen. Wir müssen nicht mehr um unser Leben kämpfen, ja? Oder so aus dieser Zeit, wo es bei uns, also ich bin in Kärnten in der Nähe von vom eisernen Vorhang aufgewachsen, wo noch eine Notwendigkeit war, wo Osten gegen Westen gekämpft hat. Ja? Also da war, das war noch so elementar und diese elementaren Dinge sind abhanden gekommen. So. Immer in der Geschichte ist es so, dass die philosophischen Hochblüten entstanden sind oder die kulturellen Hochblüten, wenn die Notwendigkeiten verschwunden sind.
Kannst du das noch ein bisschen genauer?
Ja, wenn du hungrig bist und es notwendig ist zu essen, dann gehst du nicht philosophieren. Dann baust du keine Tempel.
Ja.
So, und die Herausforderungen, diese Notwendigkeiten sind verschwunden in den letzten Jahren. Deswegen zieht es auch so viele Menschen dorthin, autark zu leben. Wieder dieses Notwendige zu spüren, in der Natur zu sein. Sind alles diese elementaren Dinge, wo wir spüren, die gehen uns ab. Ja? Und das ist verloren gegangen. Und die Menschen spüren, viele spüren das, es zieht sie dorthin. Viele spüren das dadurch, dass sie die Notwendigkeiten, also dieses Elementare nicht mehr leben und rutschen dann ins Burnout, rutschen in eine Überforderung oder eine Unterforderung, was heute ja fast schon öfters ist, ja. Und so lassen sich diese ich würde es nicht einmal Krankheiten benennen, sondern Störungen, also auch erklären, gell? Weil die elementaren Dinge im Leben verloren gegangen sind.
Ja.
Ohne Herausforderungen können wir den nicht mehr spüren. Gell? Lebe ich autark,
dann spüre ich das noch.
Dann spüre ich das noch. Ja,
ja klar, weil wenn man ans Fernwärmenetz angeschlossen ist und es ist zu Hause immer schön warm und man muss jetzt nicht in den Wald gehen und Bäume fällen, Holz hacken
richtig.
und einheizen, sondern
Genau.
schaltet einfach irgendwie die Heizung ein, dann ist das natürlich was anderes. Das heißt,
Genau.
was du hier auch meinst, wenn ich dich richtig verstehe, ist, dass es hat so einen gewissen, gar nicht Bequemlichkeit, aber natürlich, das Leben ist sehr komfortabel geworden. Und dieser Komfort lässt uns diese körperliche Arbeit, eben so wie zum Beispiel Holzhacken, nicht spüren. Und dafür sind wir ja aber an sich wahrscheinlich auch als Menschen gemacht. Ja.
Es gehört da, also wir können 100.000 Jahre der Entwicklungsgeschichte nicht auf Knopfdruck umstellen. Das ist unmöglich. Das heißt, wir brauchen diese elementaren Dinge. Ja? Also meine Frau ist ausgebildete Kräuterpädagogin und auch da habe ich das immer erkannt. Sie hat sich elementar dafür interessiert. Woher kommen die Kräuter? Sie hat die aufgezogen, sie hat diese Essenzen rausgeholt. Da hat mich dann die Bachblüten interessiert, weil da habe ich erst diesen Zugang, da habe ich erst verstanden, was es heißt, was ist der Unterschied zwischen Substanz und Essenz und alle diese elementaren Dinge. Ja? Also auch dieser Trend, sich selber um das Essen zu kümmern, ist ganz elementar. Es geht zurück auf das Ursprüngliche.
Ja, ist schon spannend, gell? Dass eigentlich zu viel Komfort uns Menschen dann wieder schadet. Auch wenn wir ihn vermeintlich anstreben und sagen, das ist eigentlich das, was wir wollen. Aber wir merken dann, es tut uns nicht gut. Und,
Ja, genau. Die Dosis, so wie immer, die Dosis macht's aus.
Genau. Ja, sehr spannend. Jetzt kann man beobachten, dass die Welt gerade, ich würde gar nicht sagen, gerade nur für Frauen jetzt mit Kindern und Familie und die Belastungen ja gleichzeitig zunehmen, weil einfach eben, es wird lauter, es wird dichter, es wird schneller. Jetzt ist meine Frage noch an dich, weil unser Podcast ja auch so unter dem Thema diese Zeit zum Durchatmen läuft. Und wir auch uns für diese letzten Monate dieses Thema Balance, also so im Gleichgewicht bleiben und eben alle Sachen jonglieren eigentlich im Leben zum Thema genommen haben. Jetzt wäre meine Frage an dich, wenn du eben die Beobachtungen, und du beobachtest ja auch sehr stark eben diese Zyklen der letzten eben Jahrhunderte und bist da sehr geschichtlich und wirtschaftlich und so weiter interessiert, beobachtest auch die Menschen. Gibt es denn aktuell etwas, wo du sagst, Das ist was, was wir als Frauen oder überhaupt als Menschen tun können, um eben im Gleichgewicht zu bleiben. Und meine zweite Frage wäre dann, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten war ja auch immer dieses Thema in die eigene Mitte finden, ein Thema. Wie ist da, aus deiner Sicht heraus der Unterschied? Also einmal so, was verlangt oder wie schaffen wir es eigentlich mit dieser intensiven Zeit umzugehen? Und Mitte und Gleichgewicht, wie kann man das sehen?
Ich fange vielleicht mit der zweiten Frage an.
Ja,
Ja,
gerne.
also in der Mitte zu bleiben, heißt nichts anderes, dass wenn der stürmische Alltag auf mich einprasselt, nicht umzufallen.
Ja.
Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen eine passive Haltung. Das Außen kommt, aber ich bleibe in der Mitte. So wie ein Baum, der sich im Wind wiegt,
Ja.
bleibe ich in der Mitte, ich lasse mich nicht umschmeißen.
Da ist dieses Bambusbild sehr beliebt, oder? Dass wir lassen uns nicht entwurzeln, sondern gehen halt mit und wie so ein Stehaufmanderl kommen wir immer wieder zurück.
Ganz genau. Als Mensch heißt es dann, wenn ich diese Gewissheit finde, es schmeißt mich nichts um, dann gewinne ich an Selbstvertrauen, dann gewinne ich an Selbstbewusstheit, dann Selbstbewusstsein, ja, und an Selbstsicherheit. Wenn ich weiß, es kann mir nichts passieren, dann gibt es keinen Grund mehr für Ängstlichkeit, für Sorgen und für diese Dinge. Ich bleibe in der Mitte, ich kriege eine Gelassenheit, auch wenn es stürmisch bleibt. Ja, und als Mensch wirklich sehr, ich würde mal sagen, geerdet, so wie ein Baum, der verwurzelt ist. So, und dann gibt es das Gleichgewicht. Und im Gleichgewicht, das Gleichgewicht setzt auch immer so die Mitte voraus. Aber im Gleichgewicht geht es dann darum, wie ich mich im Leben bewege. Das heißt, ich bin kein Baum, sondern ich bin eher so wie ein Seiltänzer.
Ja.
Ich habe diese Stange vor der Hand, ja, und schaue immer, dass ich im Gleichgewicht bleibe, aber in Bewegung bleibe. Vor allem, wenn wir in unserer Fortschrittswelt vorankommen wollen, brauchen wir vor allem Gleichgewicht, weil das Gleichgewicht ein aktives Handeln voraussetzt. Während in der Mitte, da geht es nur darum, die richtigen Antworten auf das zu finden, was auf mich einprasselt.
Ah ja. Das heißt, das eine ist so dieses passive Umgehen mit dem, was auf mich zukommt, und das andere ist eben dieses im Leben auch eigentlich voranzugehen und das im Gleichgewicht, ohne dass ich die eine oder andere Seite kippe.
Ganz genau. Und das ist die große Veränderung, die wir zurzeit erleben. In den letzten 35 Jahren haben wir nur die Mitte gebraucht, weil es hat ja keine Herausforderungen mehr gegeben, für die ich mich bewegen musste,
Ja.
um voranzukommen. Ja, vorankommen war zwar vermehren, vielleicht Reichtum, Geld, Anerkennung, aber es ist nicht wirklich darum gegangen, voranzukommen. Und jetzt geht es aber darum, dass ich mit diesen Herausforderungen, jede Herausforderung, die ich bewältige, bringt mich voran.
Ja, das kennen wir alle, gell? Auch wenn wir denken, oh Gott. Und
Richtig.
dann merken wir, was wir für einen Riesensprung dadurch machen, indem wir
Aber
das.
immer erst nachher, gell?
Ja, das ist das Ding.
Währenddessen ist es nie lustig.
Genau. Sehr gut. Das heißt, um in diesem Gleichgewicht zu bleiben, das ist ja auch etwas, das das Mentoring oder die Mentoren, die Mentorenschule begleitet, um Menschen, Frauen wie Männer dabei zu unterstützen. Gibt es so wie soll ich sagen, einen alltagstauglichen Tipp, den man umsetzen kann, wo du sagst, das ist vielleicht auch mal, um dieses Gleichgewicht zu spüren oder um zu sagen, wenn mir gerade alles mal zu viel ist, was kann ich dann machen?
Also für mich war damals die wichtigste Lektion, immer dann, wenn ich Widerstände gehabt habe, auf die Widerstände zugehen.
Ja, das ist das, was wir am liebsten laufen wir weg davon, gell?
Widerstände lassen uns sofort erstarren und dann ausweichen.
Ja.
Ja? Und ich habe das dadurch gelernt, immer, wenn der Widerstand kommt, 10 Sekunden warten. Nicht weggehen. Wenn meine Frau zu mir gesagt hat, ich habe recht, gell? Dann habe ich geschwiegen. 10 Sekunden. Und diese 10 Sekunden haben mein Leben verändert.
Ja, voll schön. Ja. Ja, das stimmt. Fight, Flight und Freeze, gell? Das sind so die üblichen Reaktionen, wenn, wenn wir etwas mit etwas konfrontiert sind, wo gleich mal alles in Widerstand in uns geht.
Ganz genau.
Also gibt es die 10-Sekunden-Regel vom Peter.
Ja.
Ja.
Später habe ich es dann, wie geübt war, auf 3 Sekunden reduziert. Gell? Also man kann wirklich die Zeitdauer dann reduzieren, aber ich habe mit 10 Sekunden angefangen. Ja? Und ich habe wirklich auf die Uhr geschaut. Gell? Also, weil die 10 Sekunden können sehr lange sein, wenn meine Frau glaubt, dass sie recht hat.
Ja, Wahnsinn. Ja, einfach mal dieses Innehalten, gell, und nicht diese Automatismen, die wir auch im Gehirn gewohnt sind, irgendwie denen zu folgen und gleich einmal, ah, nein.
Genau, ganz genau, ja.
Jetzt zu dir als Mensch. Wir haben jetzt schon das einiges über die Herausforderungen so gesprochen. Was war denn deine persönlich größte Herausforderung in deinem Leben? Wenn es da so eine gibt, wo du sagst.
Ja, genau. Ich würde es zweiteilen. Die erste große Herausforderung war das zu akzeptieren, dass ich nicht perfekt bin. Das war die persönliche Herausforderung. Also ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen, das zu akzeptieren, für wie viele Dinge ich blind bin, das anzunehmen, das hat wirklich gebraucht. War so wie das Eingestehen einer Niederlage. Gell? Wir sind so erzogen. Also auch ich habe von meiner Mutter vor allem, weil sie hat mich alleine erzogen, immer gehört, dass ich so perfekt bin. Und das habe ich geglaubt. Und dann zu bemerken, dass das nicht stimmt, das war hart. Ja? Und das war ein Prozess, der hat ein paar Jahre gedauert. Und die paar Jahre waren nicht lustig. Ich nenne es einmal so. Ich wollte das nicht akzeptieren. Da war ich so Mitte 20.
Ja.
Das ist, glaube ich, die zweite Herausforderung. Da habe ich meinen ersten Schicksalsschlag in meiner Familie erlebt. Der hat mich ausgehebelt damals. Und da habe ich gemerkt, dass ich nicht perfekt bin. Ja? Da war ich 24. Und das sind so die Schicksalsschläge, die ich in meinem Leben halt erlebt habe, die leider oder Gott sei Dank immer wieder regelmäßig kommen, seitdem ich 24 bin, ja. Das sind natürlich mega Herausforderungen im Leben, ja, die einen schon fordern. Und so wie wir früher geredet haben, wenn ich es überwunden habe, gell, also wenn ich die Herausforderung, Entschuldigung, nicht überwunden, sondern daraus etwas gemacht habe.
Ja.
Also ich sage immer, eine Verletzung ist eine Herausforderung. Wenn ich sie versuche zu überwinden, dann wird es eine Wunde bleiben.
Ja,
Wenn
weil
ich daraus was mache, wird aus der Wunde eine Narbe.
Ja.
Und die kann ich mit Stolz tragen.
Ja.
Und das hat mich wachsen lassen, aber es war schon auch, diese Schicksalsschläge waren schon heftig.
Und so formen sie uns dann trotzdem gleichzeitig zu den Menschen, die wir sind, oder?
Das macht uns dann am Ende aus, gell? Und so tragen wir unsere Narben mit Stolz.
Ja. Und wenn wir schon bei den Herausforderungen sind, gab es auch so etwas jetzt rückblickend von all dem, was du in deinem Leben gemacht hast, und das war ja wirklich, oder ist einiges, ja, von Unternehmen über Consultant, das Mentoring hast du gebracht. Du hast dich mit so vielen unterschiedlichen Themen schon beschäftigt, wie auf dem eben Ethik und alternativen schulischen Lernen, Tai Chi, spirituelle Geisteschule und so weiter. Ja, und hast ja auch ganz viele unterschiedliche Erfahrungen in deinem Leben gemacht. Gab es da oder was war, wo du sagst, boah, da war ich echt mutig?
Da war ich echt mutig. Es hat diese Momente gegeben. Ich könnte es jetzt gar nicht mehr genau sagen, weil das sind oft ganz kleine Dinge. Das waren nicht die großen Dinge. Bei den großen Dingen, da habe ich keine andere Möglichkeit gehabt. Da habe ich tun müssen. Aber es hat diese Momente im Leben gegeben, wo ich wirklich durchatmen habe müssen und es dann getan habe, obwohl ich es nicht wollte. Ja? Ja? Im Einzelnen, mir fällt ein, in meiner Ausbildung zum OB geholfen, da war ich Anfang 20, ist mir im OB so etwas passiert, ja? Wo ein Arzt ausgefallen ist und die haben einen starken Mann gebraucht, der während einer Operation also ich will es nicht im Detail beschreiben, gell? Aber dort als Nichtarzt in eine Operation eingreifen zu müssen, gell? Da war ich, das fällt mir so ein. Gell? Oder auch so, ich war dann später Rettungssanitäter und bin dann privat, ohne diese Struktur zu haben, auf einen Notfall gestoßen, wo die im Gebirge, wo es darum gegangen ist, einen Mann wiederzubeleben, und wir waren zu zweit und einer hat müssen Hilfe holen, weil kein Funk war, und der andere hat müssen wiederbeleben. Und ich hätte lieber, ich hätte lieber
Geholt.
Hilfe geholt, gell? Und also da waren so immer wieder Momente, oder um meine Frau zu kämpfen. Ja, also wie wir uns nach, das war so nach 4 Jahren oder 5 Jahren, hat sich halt diese Normalität eingeschlichen. Gell? Und auf einmal habe ich gemerkt, ich verliere sie. Und habe gesagt, so Dieter, nimmst du jetzt das in die Hand oder nicht? Also es sind immer so Dinge, wo man sich festlegt, Dinge zu tun. Da war ich mutig.
Ja, voll schön, weil das zeigt doch wieder, Mut muss nicht laut sein. Ja, Mut ist, das wird
Ja.
ja oft so mit diesem Heldentum und keine Ahnung, der Ritter gegen den Drachen kämpft, irgendwie verbunden mit diesem Bild. Und das ist es aber gar nicht, sondern es sind, wie du so schön beschreibst, ja, diese leisen Momente, wo es einfach darum geht, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, wie der Weg weitergeht und wir springen trotzdem. Ja.
Genau, also in meinem Verständnis ist Mut immer vor etwas Neuem zu stehen, was ich überhaupt nicht kenne.
Ja.
Ja, das Heldentum, das spricht ja immer von Tapferkeit.
Ja.
Ja, und Tapferkeit heißt, ich weiß schon, auf was auf mich zukommt, und ich mache es trotzdem. Ja, und so insofern stimmt das Heldentum. Ja.
Ja. Wenn wir es mit Tapferkeit
Das
verbinden.
ist laut. Tapferkeit ist laut. Das ist brave heart, gell? Und
Ja,
so etwas.
genau. So ein
Also
Bild
das
lassen
kennen wir
wir auch.
aus Hollywood ohne Ende, gell?
Ja, bevor ich dann zu meiner letzten klassischen Abschlussfrage komme, wo fangst du denn persönlich auf? Also bei all eben diesen Herausforderungen und dem auch zu geben hast, wo tankst du auf? Was sind so deine Quellen, um Energie zu tanken, um eben in der Mitte im Gleichgewicht zu bleiben und die Herausforderungen zu meistern?
Früher einmal habe ich immer geglaubt, das sind getrennte Dinge. Das heißt, einerseits lebe ich und dann ist es anstrengend und dann muss ich auftanken. Und ich habe auch damals schon immer gelesen, dass man das nicht trennen muss. Aber es war mir nicht klarbar, wie das gehen soll. Ja, also es hat diese Menschen gegeben, ich habe die beobachtet, die haben keinen Urlaub gebraucht und waren nie überfordert. Und haben aber unglaublich viel geleistet. Trotzdem. Und erst wie ich es dann selber dorthin gekommen bin, dass ich das dass ich quasi die Erholung im Alltag, im Leben gefunden habe, hat es aufgehört, dass ich einen Urlaub gebraucht habe. Und das funktioniert dann, wenn ich in der Mitte und im Gleichgewicht bin. Dann brauche ich kein Auftanken.
Ja.
Ich habe früher auch Pilgerbegleitungen gemacht, über 10, 12 Jahre. Und irgendwann habe ich einmal begriffen, dass ich das ganze Leben als Pilgern betrachten kann. Wenn ich in der Mitte bin und im Gleichgewicht, dann erschöpft mich das Leben, der Alltag nicht.
Ja.
Und ich brauche auch keine Phasen des Auftankens, weil mich das Leben und der Alltag auftankt. Und das ist genau das, was wir auch im Mentoring eben jetzt weitergeben und lehren, dorthin zu kommen.
Ja, voll schön, weil das ist ja, wie du sagst, es ist oft so ein Entweder-Oder. Der Alltag ist anstrengend und da müssen wir uns Möglichkeiten suchen, uns wieder aufzutanken. Ich weiß nicht, was sind so die Klassiker? Natur und Sport und Yoga. Ich weiß nicht, Zeit mit der Familie. Und wenn sich das aber dann so integriert, dann ist das natürlich, das ist dann eigentlich das Ziel, ja, gar nicht mehr Möglichkeiten zu finden, wie man auftanken kann, sondern das eben so als integrativen Bestandteil des Lebens zu betrachten.
Und da war für mich ganz prägend damals der Albert Schweitzer, der das immer so benannt hat, er braucht keinen Urlaub, gell? Also er tankt durch das Leben auf, gell? Und ich habe das nie verstanden, wie soll das gehen? Ja? Und du kannst das auch nicht direkt erreichen, sondern du musst als Erster schauen, dass du in die Mitte kommst, die Gelassenheit kriegst und dann auch, dass du ins Gleichgewicht kommst. Das heißt, dass du das Leben immer so dosiert und den Alltag so dosiert lebst, dass du Energie kriegst und nicht Energie verlierst.
Ja, sehr schön. Ja, weil du es gerade angesprochen hast, dass es gibt ja einige Angebote jetzt, die in der Mentorenschule so in den kommenden Monaten gerade eben zum Thema Gleichgewicht und in Balance sein angeboten werden. Auf jeden Fall auch den Link von der Mentorenschule in die Shownotes posten, weil vielleicht,
Danke.
Ich kann mir vorstellen, dass jetzt die eine oder andere Interesse bekommen hat, okay, wie soll das denn bitte funktionieren mit diesem im Leben direkt auftanken? Und genau, dann teile ich das gerne noch.
Ja, danke.
Zu meiner letzten Frage, und eigentlich hätte ich noch eine Frage hätte ich noch davor, die mir gerade erinnert. Was macht dich glücklich? Was macht dich als Mensch glücklich, wenn du jetzt so genau dein Leben anschaust, in die Welt schaust und dich anschaust? Und was ist das, was dich glücklich macht?
Also ich empfinde, es gibt diese Glücksmomente, ja, und das entsteht ganz oft durch entweder Naturerlebnisse oder Begegnungen mit Menschen. Ja, das sind so Glücksmomente, wo das Herz aufgeht. Und dann gibt es für mich so ein dauerhaftes Glück, wo ich in der Früh immer aufstehe und glücklich bin und ich weiß nicht warum.
Voll schön, oder?
Ja, und ich nenne das so ein bisschen diese Lebensfreude, die Freude am Leben, die Freude an Menschen, die Freude an dem, was ist, gell? Und ich habe einfach im Laufe der letzten 10, 15 Jahre gelernt, je weniger Widerstände ich gegen Dinge gehabt habe, umso mehr habe ich diese Lebensfreude, diese Art von dauerhaftem Glück gefunden.
Ja, so dieses Spektrum, dieses ganze Spektrum des Lebens eigentlich auch.
Alles, ja.
Oder? Ja.
Gut, also das hätte ich mir auch vor 15 Jahren nicht vorstellen können, dass das möglich ist, gell?
Ja.
Aber es geht tatsächlich. Also das, was ich früher immer nur gelesen habe, das dann wirklich zu erleben, gell? In der Früh aufzustehen und glücklich sein und nicht wissen, warum. Gell? Das ist schräg.
Und gleichzeitig, weißt du, gibt's so Hoffnung. Okay, es steht nicht nur irgendwo, sondern es gibt tatsächlich Menschen, die das leben und es geschafft haben, irgendwie dort.
Und das heißt natürlich nicht, dass das jeden Tag passiert, gell? Aber So wie gestern war es ein Tag, da bin ich genauso aufgestanden. Heute nicht mehr. Aber gestern schon.
Auch beruhigend. Es muss nicht die Perfektion sein, gell?
Nein, nein, es geht nicht immer, aber immer öfter.
Ja, sehr gut. Meine so übliche Abschlussfrage bei solchen Gesprächen ist, wenn, zu der ich jetzt gern kommen möchte, wenn du eine Botschaft hast oder etwas, einen Satz oder irgendwas, das du sagst, das möchte ich weitergeben. Was wäre das?
Also da muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich ja als Mann spreche
Das ist okay, du kannst
und
deine.
da würde die Botschaft anders lauten, weil du aber eine Frau bist,
Ja.
möchte ich das wirklich sagen, was ich den Frauen immer sage. Und das ist das, hört auf euer Bauchgefühl und nicht so sehr auf euer Gefühl. Das Bauchgefühl ist ein Spüren und Frauen haben ein unglaublich gutes Bauchgefühl. Bauchgefühl ist so dieses Kribbeln im Bauch beim Verliebtsein oder beim Nervössein. Ja? Oder wenn der Bauch sagt, da stimmt was nicht. Der Bauch gibt nie genaue Definitionen, aber er spürt alles. Während unser Gefühl macht ganz viel Lärm, ganz viel Impulse und lasst uns sofort vergleichen oder bewerten oder irgendwas in der Richtung, ja. Und das ist für Frauen, also immer wenn Frauen fragen, ja, was ist das Wichtigste? Ja, hör auf dein Bauchgefühl. Das soll ja auf sonst nichts mehr hören. Natürlich auf die anderen Sachen auch. Aber hör es erst auf dein Bauchgefühl.
Ja, das ist irgendwie, es ist sehr schön, oder? Weil das ist ja oft etwas, wo man sagt, ach, das ist ja nur so vielleicht mein Eindruck oder so, dass
Ihr
sich.
glaubt es nicht.
Genau.
Ihr glaubt es euch selber nicht, gell? Also,
Ja.
aber auch, weil es euch niemand vorlebt.
Ja, das sind wir
Weil
wieder
euch
an.
niemand sagt, schau, wenn du das Bauchgefühl hast, das gibt dir keine genauen Bilder über etwas. Es sagt dir nur, ja, das stimmt. Und dann gehen die Augen auf und dann wird es ihr so schön, gell? Oder es stimmt nicht und dann wird sie konsequent. Und diese zwei Haltungen entstehen durch das Bauchgefühl. Nicht mehr.
Sehr schön. Weil ich jetzt noch neugierig bin, was würdest du Männern sagen?
Männern sage ich immer, ich muss mir jetzt kurz einen Mann vor
Also.
mir stellen, gell? Hör auf dein inneres Wissen. Du weißt es genau.
Ja.
Ja, also die Frauen nehmen alles aus dem Moment und Männer nehmen alles aus der Zeit. Das heißt, die Männer wissen, was das Nächste ist oder woher das entstanden ist.
Ja.
Und Frauen spüren genau im Moment, ob es stimmt oder nicht stimmt.
Ja, da sind wir im Grunde genommen, ist das eine total schöne Klammer zum Anfang, wo es darum ging, dass wir bei all dem Männern und Frauen, dass wir gleich machen wollen, eben in diesen Unterschieden unsere eigentliche Kraft oder die Magie liegt, das Leben zu leben. Ja, vielen, vielen Dank, Dieter, für dieses tolle Gespräch und die vielen, wie nennt man das jetzt auf Deutsch? Mir fällt gerade nur Insights ein zu dem, was du machst. Und wie auch das Mentoring dich geprägt und begleitet hat. Und ja, vielen Dank heute für deine Zeit und das schöne Gespräch.
Danke dir, Antonia, und auch deinen Hörerinnen und Hörern fürs Lauschen. Danke für die Einladung.
Ja, danke schön. Vielen Dank. So, ich hoffe, dass du aus diesem Gespräch mit dem Dieter was mitnehmen konntest für dich. In den Shownotes findest du, wie gesagt, den Link zur Mentorenschule, falls du neugierig geworden bist darauf, was denn dieses in der Mitte sein und Gleichgewicht bleiben so bedeutet und wie man das in sein eigenes Leben bringen kann. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche dir alles Liebe.